Die heutige Predigt steht unter einem Wort, das wir im Lukas-Evangelium finden und dort im Kapitel 24, im 32. Vers. Lukas, Kapitel 24, Vers 32. Ich lese nach der Jörg-Zink-Übersetzung. Der Zusammenhang ist, die Emmaus-Jünger reden miteinander über das, was sie mit Jesus erlebt haben. Und da sagt der eine, Vers 32, wir haben es doch gespürt, durchfuhr es sie. Unser Herz brannte doch in uns, während er an unserer Seite ging und uns das Wort der Schrift erklärte.
18% und ein Experiment. Lasst mich mit dem Experiment beginnen. Ich saß an einem Küchentisch, mir gegenüber ein angehender Doktor der Psychologie. Ich war Teil seines Experiments. Er wollte meine Antworten zu dem Thema Spiritualität prüfen. Da dies ein Wort ist, das in unseren Kreisen nicht so sehr Verwendung findet, nehme ich dafür das Wort Geistlichkeit. Denn das ist es, was ihn interessiert hat. Er stellte solche Fragen wie, woran erkennt man einen geistlichen Menschen? Er hat versucht, einige solche Interviewpartner auf dem Campus der Andrews-Universität zu finden. Dort hat er auch studiert. Er war Katholik, schon weit über 50, aber er hatte ein persönliches Interesse am Adventistsein. Er war interessiert daran, weil er mir sagte, Adventisten sind mehr geistliche Menschen. Aber was ist das? Was ist Geistlichkeit? Gibt es Unterschiede zwischen christlicher Geistlichkeit oder Leuten, die spirituell sind, aber keine Christen? Eine seiner Fragen. Gibt es Christen, die nicht geistlich sind? Noch genauer, gibt es Adventisten, die nicht geistlich sind? Der Kaffeeduft stieg aus seiner Tasse. Weil er mich kannte, hat er diesmal darauf verzichtet, aus seiner Pfeife zu rauchen. Aber der Qualm lag immer noch so in der Luft. Hinter seiner goldumrahmten Brille blitzten zwei stahlblaue Augen. Ich merkte, er ist nicht nur wissenschaftlich an diesen Fragen interessiert. Er schien auch persönliches Interesse zu haben. Martin, definiere, was für dich Geistlichkeit ist. Ich hoffe, ihr überlegt, was ihr da so alles antworten würdet auf solche Fragen. In seinem Leben war er bisher an vielen Orten gewesen. Der letzte, bevor er an die Universität kam, war, dass er als Psychologe Sexualverbrecher betreut hat. Irgendwie muss er da auf den Glauben gestoßen sein, in dem Moment. Und jetzt war er da, interessiert an Adventisten und ihrer Geistlichkeit. Und dann kam seine Frage, sein Dissertationsthema. Kann man Geistlichkeit messen? So auf einer Skala. Wie geht das? Ich vermute, die Idee, die er dahinter gehabt hat, war, wenn ich es messen kann, dann finde ich vielleicht auch Kriterien, wie ich Geistlichkeit verbessern, vermehren, erhöhen kann, dass ich auf der Skala höher bin. Das Gespräch entwickelte sich dann ein bisschen weg vom Experiment. Wir redeten über Adventisten, wir redeten über Christen, wir redeten über Geistlichkeit und interessanterweise, sehr bald schon redeten wir über das Wort Gottes. Durch dieses Gespräch ist mir persönlich zum ersten Mal deutlich bewusst geworden, gegenüber Nicht-Adventisten, dass das, was uns als Adventisten prägt, dieses Buch ist. Es ist das Wort Gottes. Es ist die einzig externe Größe, die Geistlichkeit, lasst es mich mal so sagen, die Geistlichkeit produziert. Wenn es ein Mittel gibt, um Geistlichkeit zu erhöhen, falls das gewünscht wird, dann halten wir es in unseren Händen. Es war das Mittel der ersten Christen, als sie ihre Geistlichkeit vermehrt haben. Wir können das nachlesen in Apostelgeschichte 2. Da war eines der ersten Dinge, die hier ab Vers 40 erwähnt werden. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel. Na gut, die Lehre der Apostel ist damals nicht in unserem Bibel Altes und Neues Testament verankert worden. Aber sie kam aus dem Worte Gottes und sie wurde Wort Gottes, das wir heute nachlesen können. Es gibt da natürlich noch einige Reihe anderer Geistlichkeitsfaktoren. Es geht nicht nur um das Wort Gottes, es geht um die Gemeinschaft, heißt es in Vers 42, um das Miteinander Brotbrechen. Für manche ist das der Potluck am Sabbatnachmittag, den wir auch heute haben. Aber für manche ist das auch die Erinnerung im Abendmahl an das, was Jesus Christus getan hat und an das, was er tun wird für uns. Und sie blieben zusammen im Gebet. Und sie waren in den einzelnen Häusern, Vers 46, sie waren aber auch im Tempel, das heißt im Gottesdienstraum und haben gemeinsam einmütig Gottesdienst gefeiert. Einheit fördert Geistlichkeit, gemeinsame Gottesdienste. Und sie hielten Mahlzeiten und freuten sich. Und Vers 45, sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, wie es einer nötig hatte. Praise the Lord, dass wir Missionsgaben und Gemeindegaben haben. Aber das allererste ist und bleibt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das Wort Gottes hat eine erstaunliche Kraft. Es ist das, was Geistlichkeit formt in unserem Leben. 18%. Ich war erschreckt zu hören von unserem Jugendsekretär an der Österreichischen Union vor einigen Wochen, als er sagte, bei einer Umfrage bei den europäischen Adventisten sei herausgekommen, unter den Jugendlichen muss ich dazu sagen, also entspannt euch, wenn ihr euch nicht mehr zu den Jugendlichen zählt. Es sei herausgekommen, dass 18% die Bibel zumindest einmal unter der Woche, nicht am Sabbat, zur Hand nehmen. Das war mir schon irgendwie klar, als ich das hörte. Aber ich habe mir trotzdem die Frage gestellt, wäre die Umfrage unter den Älteren besser? Ich weiß, dass manche von uns, viele von uns, so hoffe ich, regelmäßig die Bibel zur Hand nehmen. Die Sabbatschule und das Lektionsheft hilft uns ja dadurch ganz enorm. Ja? Und trotzdem 18%, das ist jeder Sechste, der das macht. Was ist mit dem Stellenwert der Bibel in unserem adventistischen Christsein los? In dem Gespräch mit unserem Psychologen ist mir ganz klar geworden, es geht nur mit dem Wort. Und so möchte ich heute mit euch ein bisschen mit diesem Wort spielen, in Anführungszeichen. Ich weiß schon, der Titel ist Spiel mit dem Feuer. Ich weiß, meine Mutter hat das nicht gerne, wenn ich mit dem Feuer spiele, als ich kleiner war. Und ich habe es nicht gerne, als das meine Kinder, als sie klein waren, gemacht haben. Das ist so irgendwie so ein Elternsyndrom. Spiel nicht mit dem Feuer. Weil man könnte sich ja verbrennen. Aber in der Bibel gibt es ein interessantes Bild. Und dem möchte ich mit euch ein bisschen nachspüren und dann verstehen wir mehr, was es meint, mit dem Feuer zu spielen. Lasst mich mal mit euch in, ich habe heute früh gesagt, dass die Propheten mich interessieren, also schauen wir uns einen Propheten an, der Prophet Jeremia. Und ich bitte euch hier mit mir, dieses Kapitel aufzuschlagen im Buch Jeremia. Und dort gehen wir hin an die letzte seiner eigenen persönlichen Offenbarungen, die er in dem Buch Jeremia über sich weitergibt, Kapitel 20. Es gibt fünf, wir nennen sie Konfessionen, fünf Bekenntnisse des Jeremia. Es ist ein Moment, wo er sein Herz weit auftut und wo wir als Leser einen Blick in das Herz eines Propheten werfen können. Mitten hinein. Die meisten Propheten, von denen erfahren wir nicht viel. Heute Morgen vom Habakuk haben wir ein bisschen gehört, wie der mit dem Leid zurechtkommt oder nicht zurechtkommt. Aber Jeremia ist ein sehr ehrlicher Prophet. Man spürt es förmlich, wie er leidet. An diesem Tag war er absolut unten. Die Geschichte ab Kapitel 20,1, ihr könnt sie da mit überfliegen, geht so, dass er mal wieder eine Prophezeiung gegeben hat und auf diese Prophezeiung kam es dicke. Der Paschur, ein Priester, der lässt ihn in den Block legen. In meiner Fantasie ist so ein Block so etwas Ähnliches wie im Mittelalter, der Pranger. Der wird da also am Benjamin-Tor festgenagelt, festgefesselt, okay? Er wird dort festgefesselt, er kann nicht weg. In aller Öffentlichkeit, alle Leute, die durch das Benjamin-Tor durchgehen, die werden ihn sehen. Jetzt ist das Benjamin-Tor geografisch ein bestimmtes Tor. Dieses Benjamin-Tor führt von Jerusalem nämlich zum nächstgelegenen Kaff und das heißt Anatot. Das ist tatsächlich das Tor, was zu Anatot führt. Und bei Anatot sollte der aufmerksame Bibelleser jetzt dran denken, Anatot, das kenne ich. Anatot ist schon aufgetaucht. Am Anfang des Jeremia-Buches lesen wir, dass Jeremia aus Anatot kam. Das heißt, das war nicht zufällig, dass er dort an dieses Tor angeprangert worden ist. Da werden nämlich alle Leute vorbeigehen, die den Jeremia kennen. Wenn die in die Stadt gehen, auf den Markt und dann am Abend nach Hause gehen, ja, Jeremia, was machst denn du hier? Könnt ihr euch vorstellen, wie es dem Jeremia geht am Abend, als er losgelöst wird und gesagt hat, so Jeremia, jetzt kannst du nach Hause gehen. Geknickt. Fertig. Er hat fertig mit der Welt. Und genau so reagiert er auch. Als er seine Tür hinter sich schließt, kommt das, was wir ab Vers 7 lesen. Herr, du hast mich überredet, ich habe mich überreden lassen. Habt ihr schon mal den Eindruck gehabt, Gott hat euch überredet zu etwas? Er hätte hier vielleicht modern sagen können, Herr, du hast mich über den Tisch gezogen. Hätte ich das gewusst, was da alles passiert? Ich hätte nie und niemals zugesagt, dein Prophet zu werden. Er hat sich eh am Anfang geweigert. Aber Gott hat ihn überredet im Kapitel 1. Und jetzt ist er da. Und was hat es mir gebracht, sagt er. Zum Spott bin ich geworden. Für jedermann täglich verlacht man mich. So geht es hier weiter. So oft ich rede Frevel und Gewalt. Ich muss nur Frevel und Gewalt rufen. Ich möchte auch mal rufen, Gott ist die Liebe. Er liebt euch. Geht nur zu ihm hin, bekehrt euch einfach zu dem Gott, der euch liebt. Aber was sagst du mir, Gott? Ich muss Frevel und Gewalt rufen und das ist mir zum Hohn und Spott geworden. Jeremia ist psychologisch ganz unten. Das merkt man daran, was er dann im Vers 9 im ersten Teil sagt. Da dachte ich, das heißt so viel wie, da entschied ich mich dazu, ich will nicht mehr an ihn denken. Jetzt redet er sogar von Gott schon in der dritten Person. So weit hat er sich entfernt. Vorher war es noch, du hast mich überredet. Und jetzt geht er noch einen Schritt weiter weg. Ich will nicht mehr an ihn denken. Ich will nicht mehr in seinem Namen predigen. Jeremia will kündigen. Bist du auch schon mal an einem Ort gewesen, bei dem du Gott am liebsten gekündigt hättest? Das ist ein gefährlicher Ort. Wenn man diesen Ort besucht, dann schlagen manche dort ihr Motelzimmer auf und bleiben dort. Das ist ein schrecklicher Ort, der heißt Tiefental, dieser Ort. Wenn ihr da mal in Tiefental seid und dort dieses Hotel oder Motelzimmer bezieht, dann könnte es das Letzte sein, das ihr bezieht. Jeremia ist gerade angekommen. Trostlos, hoffnungslos. Ich habe keine Lust mehr. Und das sagt der Prophet Gottes. Ich weiß nicht, manchmal geht es mir auch so, ganz ehrlich. Als Prediger. Und ich könnte mir vorstellen, mancher von euch hier sind einige Prediger da. Ging es vielleicht auch schon mal so? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie es einem Prediger nicht einmal so geht, dass man sagt, Herr, was hat es eigentlich für einen Sinn? Erstens schaue ich auf mein Leben, dann schaue ich auf das, was ich bewirke und was ist das? In Zahlen kann man das schwer messen, es geht nicht wirklich weiter, du arbeitest, da ist ein Hauskreis, keiner entscheidet sich. Lieber Gott, das ist so schwer. Und dann schau dir die Gemeinde an und da gibt's Bruder A und Schwester B und die kämpfen miteinander und ziehen noch 10 andere mit dazu. Und ach, ist das alles am liebsten, lieber Gott, lass mich doch in Ruhe mit dem. Aber nicht nur Prediger sind von dem ab und zu mal betroffen. Ich habe auch schon erlebt, dass Gemeindeglieder an den Ort Tiefental kommen. Vielleicht ausgelöst durch irgendeinen Unfall, eine Krankheit, selber bei anderen. Verzweiflung macht sich breit. Was ist es dann noch, das dich hält? Gibt es dann noch ein Mittel Gottes, das dich herausführt aus diesem Ort? Was ist es bei Jeremia? Jeremia hat hier eine Antwort. Er sagt, aber es war in meinem Herzen wie ein brennendes Feuer. In meinen Gebeinen verschlossen. Ich konnte es nicht ertragen. Ich wäre schier vergangen. Da war etwas drin in seinem Herzen, das hat er nicht ausgehalten. Und er nimmt dieses Bild, ein brillantes Bild, er vergleicht es mit Feuer. Ist es nicht schön? Was ist das, was das Feuer ist, das er nicht aushält? Dankeschön, Daniel, für diese wunderbare neue Kerze. Jetzt hoffen wir, dass die auch funktioniert. Feuer hat eine extreme Macht. Schaut euch das an. Das Feuer ist nicht auszuhalten. So, jetzt brauche ich ein kleines Experiment. Heute ist ja Seminarwochenende, da darf man Predigt auch ein bisschen anders machen, oder? Ich brauche jetzt den stärksten Mann unter euch. Kann sich hier mal ein Freiwilliger melden? Es wird nichts passieren. Es ist nicht so wie an einem jugendbunten Abend, ich brauche einen Freiwilligen und nachher bist du der Dumme. Nein, nein, ich brauche wirklich, wer der stärkste Mann. Guck mal, es meldet sich nie jemand dafür. Zeigt mal alle auf den hin, wo ihr denkt, es ist der stärkste Mann. Darf ich da mal, oh, da gehen alle Richtungen so, so. Fabian, das verdichtet sich bei dir. Meint ihr den Fabian, Loser? Oder den Benny? Ja, wer? Benny. Okay. Ja, ja, im Zweifelsfall immer die jungen Leute vorschicken, das haben wir gern. Komm mal hoch, Benjamin. Dankeschön. Er richtet mir noch die Grüße aus. Du glaubst, nachher kannst du es nicht mehr, gell? Okay. Danke, Benjamin. Groß bist du ja, das sehe ich. Jetzt wollen wir auch schauen, wie stark du bist. Du darfst jetzt hier eine Illustration machen, die sie hoffentlich nicht vergessen werden. Okay? Also es ist ganz einfach. Hier hast du eine Kerze, du hast das Feuer, du siehst es und du sollst jetzt den Jeremia ein bisschen illustrieren, also einfach so. Ja? Du hältst die Hand da drüber und wartest einfach, bis es nicht mehr geht und dann nimmst du die Hand halt wieder weg. Ne? Und wir schauen einmal, wir zählen jetzt die Zeit, wie lange du das kannst. Okay? Also so etwa, hast du den Nein, so ist der Abstand etwa. Ja? Und ich stoppe jetzt meine Uhr und ich weiß nicht, der Rekord liegt so bei 2 Minuten 30 oder sowas. Also wirklich, zeig mal, was du kannst. So, bisschen näher, ja, okay. Okay, ab jetzt, ja. Ganz ruhig, da muss ich konzentrieren. Ja, es wird schon leicht schwarz unten. Schön. Nicht, hallo. Nicht betrügen, du bist hier in der Gemeinde. Gut. Du darfst auch wegziehen, wenn du dann willst. Jetzt schon? Moment. Das war nicht schlecht. Gut gemacht, Benjamin, Dankeschön. 20 Sekunden. Was der Benjamin hier illustriert hat, ist nicht ganz das, was Jeremia hier sagt. Na, Benjamin hat das Feuer außerhalb des Körpers. Das kann man zeitlang aushalten, ne? Jeremia sagt, in meinem Herzen drin war es wie das Feuer. Benjamin, kurze Frage, warum hast du es dann weggezogen, deine Hand? Es war heiß, ja. Und? Hättest du es noch länger aushalten können? Vielleicht noch ein paar Sekunden, oder? Und dann? Dann geht's nicht mehr. Das ist ein automatischer Reflex. Kein Mensch von euch wird die Hand so lange drin halten, bis sie anfängt zu brodeln. Ihr werdet, euer Gehirn wird automatisch sagen, weg. Und ihr macht es weg, egal was kommt. Sei denn, ihr könnt nicht. Jeremia verwendet das Feuer in seinem Herzen, innen drin und sagt, es ist nicht auszuhalten. Versteht ihr, da ist was drin, das brennt so stark, selbst wenn man weg will, es geht nicht. Was ist das, was so brennt? Dass du selbst dann, wenn du alles hinwerfen willst, wenn du sagen willst, lieber Gott, ich habe genug, so wie Jeremia, dass dich trotzdem bei Gott hält. Es ist Gott, der die Antwort gibt in diesem Buch. Blättern wir an den Anfang zurück, Jeremia Kapitel 1. Dort sehen wir, was es ist, was Gott in den Jeremia hineinlegt. In seiner Berufungsgeschichte, Jeremia 1, Vers 9, auf all seines, ich bin zu jung, ich mag nicht, ich kann nicht predigen. Kleine Fußnote. Denke niemals, du bist zu jung. Oder denke nicht, ich kann nicht predigen. Wenn du den Ruf hörst, dass du Prediger werden solltest oder vielleicht auch nur die Anfrage vernimmst, irgendwo durch einen anderen oder durch dein eigenes Ohr, denk bitte drüber nach. Ich kann über die Stelle kaum hinweggehen, ohne zu sagen, Gott braucht Prediger. Wenn du eine ältere Person bist, und du hast einen Jüngeren jetzt, einen Namen im Kopf, wo du denkst, das könnte für ihn sein. Lass es ihn wissen. Vielleicht möchte Gott gerade heute Morgen zu dir sprechen. Erinnere diesen jungen Mann daran, was Gott dir sagt. Und wenn du der junge Mann selber bist, dann hoffe ich, dass es in deinem Herzen brennt wie ein kleines Feuer und du kannst nicht weg. Jeremia 1, Vers 9. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Also jetzt wissen wir, was in Jeremia drin ist. Es sind die Worte Gottes. Etwas weiter in Kapitel 5 gibt dann Gott zum ersten Mal dieses Bild. Es ist ein Bild, das im Alten Testament nur im Buch Jeremia vorkommt. Im Neuen Testament wird es aufgegriffen. Wir haben einen Predigttext dazu gehört vom Daniel Zwicker. Aber hier im Alten Testament, in Kapitel 5, Vers 14, sagt Gott selber, darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth, weil ihr solche Reden führt, siehe, so will ich meine Worte, sagt Gott, in deinem Mund, Jeremia, zu Feuer machen. Mit diesem Feuer wird das Volk verzehrt, das wie Brennholz ist. Das heißt, Gottes Symbol für seine Worte ist das Feuer. Etwas weiter in Jeremia 23, Vers 29 sagt er, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt und wie ein Feuer. Gottes Wort ist das Feuer. Wenn Jeremia hier davon spricht, in Kapitel 20, ich will alles hinwerfen, aber ich kann nicht, weil das Feuer in mir brennt, dann ist das Gottes Wort in ihm drin, das ihn hält. Was hält den Habakuk, wenn er verzweifelt und die Chaldäer angreifen? Es ist die Zusage Gottes, dass Gott was tun wird. Was hält Hiob bei Gott? Er glaubt an Gottes Wort. Gottes Wort ist es, was eine Dürreperiode in Geistlichkeit nicht zu einer Ewigkeit werden lässt. Dieses Bild wird im Neuen Testament noch einmal gebraucht. Lasst uns zu diesen zwei jungen Männern hinschauen in Lukas 24. Wir haben ja einen Vers davon schon gehört. Auch sie waren geistlich gesehen am Nullpunkt angelangt. Lukas 24, hier ab Vers 17. Ihr kennt ja die Geschichte nur zu gut. Die gehen den Weg, 2 Stunden Wegzeit von Jerusalem bis Emmaus. Und sie sind verzweifelt. Was wir hier für Sachen lesen ist, sie sind traurig, Vers 17, Vers 21. Sie haben gehofft, aber sind enttäuscht worden. Enttäuschte Zuversicht. Vers 22, wir haben uns erschreckt, sie sind erschrocken. Und deswegen fliehen sie von Jerusalem, wo das alles passiert ist, wieder nach Hause, nach Emmaus und wollen da vielleicht ähnlich wie die Jünger die Türen hinter sich zumachen und von nichts mehr wissen. Und all das erzählen sie diesem dritten Mann, der da dazugestoßen ist. Und dann passiert etwas, was immer passieren muss, wenn jemand geistlich am Ende ist. Dann beginnt das Feuer zu brennen. Wie das? Sie sagen später von dieser Zeit, die sie erlebt haben, in diesen 2 Stunden, Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Das ist interessant. Jesus kommt nicht daher und als er sich das alles anhört, sagt er, ja hallo, liebe Freunde, hier. Und dann schauen sie und sagen, ja Jesus, du bist auferstanden, hurra. Und ihre geistliche Dürreperiode ist umgewandelt in höchste Freude. Hätte Jesus machen können ohne weiteres. Nein. Was Jesus macht ist, er holt seine Schriftrolle hinten raus, schlägt sie auf. Nein, er hat wahrscheinlich keine Schriftrolle dabei. Er hat das Wort in Herz und Sinn und fängt an zitieren und sagt, Mama, wie war das da in Jesaja 53? Da ist doch ein Gottesknecht, der leiden muss. Wie ist es da in Sacharja 9, Vers 9 und Sacharja 13? Und was lest ihr dort in 1. Mose 3, Vers 15? Da wird dem auch die Verse zertreten. Und so nach und nach beginnen diese 2 Männer zu begreifen, vielleicht ist auch ein Mann und eine Frau, steht ja nur da, sind 2 Jünger. Ja. Diese 2 Jünger beginnen zu begreifen, was da in der Bibel drin steht. Sie sagen hier, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg, da haben sie noch gar nicht gewusst, dass es Jesus ist, und uns die Schrift öffnete. Die Schrift ist es, durch die das Feuer ins Herz gekommen ist. Ist das so? Da rührt sich was. Da macht sich die Macht, die Gott in sein Wort hineingelegt hat, bemerkbar. Und das lässt diese 2 jungen Männer nicht los. Das macht sie nervös, das macht sie aufgeregt, das macht sie sensibel, dass in dem Moment, wo dann in ihrem Haus Jesus das Brot bricht und dankt, dann ihre Augen geöffnet werden. Die Heilige Schrift hat sie auf den Moment vorbereitet. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, ich glaube, das ist genau der Moment, den Jesus verwenden wollte, durch die Schrift sie wieder begeistern. Denn wenn er weg ist, dann kann er die Leute auch nicht mehr dadurch begeistern, dass er ihnen begegnet in leibhaftiger Person. Dann muss das Wort das Feuer leisten. Und das tut es sehr wohl. Diese 2 Stunden sind sie ganz sicher in absoluter Rekordzeit zurückgerannt nach Jerusalem. Das Wort Gottes ist es, was uns hält, wenn wir absolut am Ende wären, wenn wir Tiefpunkte erleben. Umso mehr ist also das Wort Gottes wichtig, dass wir es in unsere Herzen hineingeben. Ich bin da ganz froh für die Kindersabbatschule, die wir haben. Und ich sehe, ein paar Kinder habt ihr ja auch, dass die Kindersabbatschule immer wieder, so hoffe ich auch hier, Ausschnitte aus dem Wort Gottes den Kindern ins Herz schenkt, die sie auswendig lernen sollen. Vor kurzem habe ich einen Erwachsenen getroffen, der sich in diesem Jahr zur Aufgabe gemacht hat, immer den Merkvers der Erwachsenenlektion auswendig zu lernen. Und der mir gerade erst gesagt hat, was für ein Segen ihm das in der Woche bringt. Interessante Idee, ich wäre da gar nie drauf gekommen. Jetzt dachte ich, vielleicht sollte ich mal beginnen, Merkverse auswendig zu lernen oder überhaupt Bibelverse in mein Herz und Sinn zu vergraben. Ich erinnere mich an eine Situation, das ist jetzt schon etwas länger her. Gestern habe ich euch erzählt, die ihr da war, davon, dass ich meine Hüfte, besser gesagt mein Oberschenkelhalsknochen gebrochen hatte. Und das war eine schreckliche Zeit, ein Jahr hinken und so. Und dann hat sich irgendwie die Hoffnung ergeben, das Hinken könnte dadurch aufhören, wenn man das Metallstück, das sie da hineingesetzt haben, hinausnimmt. Vielleicht stört das. Der Operateur hat gemeint, das macht es wahrscheinlich nicht, aber wenn ich das will, dann gibt man das raus. Und ich habe gesagt, na, wir probieren das. Und ich erinnere mich an den Morgen der Operation. Da habe ich Psalm 27 gelesen. Ich habe mir in meine Bibel die Texte, die ich auswendig lerne, streiche ich mir rot an. Ich male sie rot aus. Ich unterstreiche sie. Sie sind rot angemalt. Ich hoffe, ihr arbeitet mit euren Bibeln und ihr streicht euch Dinge in euren Bibeln an. Aber dieser Psalm 27,8, da habe ich noch was dazu gemacht. Ich würde es euch 28,7. Ich muss das wieder auswendig lernen. 28,7. Am 21. Februar 2006 ist mir dieser Text wichtig geworden. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Ich hoffe auf ihn und mir ist geholfen. Und dann steht zum Schluss etwas, das ich nicht machen werde. Nun ist mein Herz fröhlich, ich will ihm singen ein Lied. Als ich da hineingeschoben wurde in den Operationssaal, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber wir in Österreich dürfen keine Bibeln in den Operationssaal mitnehmen, ne? Natürlich nicht, klar, alles steril. Und das sagt, dann wird das da so angelegt, ne? Und dann liegt man da so, es ist schlotterkalt alles. Und dann kommt noch so die Wärmedecke und dann sagt mir der Anästhesist, so, und jetzt träumen Sie noch was von etwas Schönem. Er hat mir einen Inseltraum vorgeschlagen. Und ich dachte mir nur noch, Psalm 28,7. Ich hoffe auf ihn und mir ist geholfen. Das Letzte, was ich gedacht habe. Dieser Bibelvers hat mir einfach Trost gegeben für so eine banale Operation, werdet ihr jetzt sagen, dass alles gut wird. Und schaut! Der liebe Gott lässt uns im richtigen Moment an Bibeltexte denken, die uns helfen, wenn sie in unserem Herz und in unserem Sinn sind. Die kommen nicht einfach so, wenn man sie nie gelernt hat. Das weiß jeder Student bei der Prüfung, wenn er nicht gelernt hat, dann kommt das nicht einfach so zugeflogen. Ich fordere euch also tatsächlich auf, lernt Bibelstellen auswendig. Nehmt Texte mit in euer Leben, verankert sie in eurem Leben. Dieser Text ist für mich für immer verankert an diesen 21. Februar 2006. Die Bibel ist es, was Adventisten ausmacht. Ich glaube, früher in unserer Pionierszeit wurde die Adventbewegung als eine Bewegung des Buches beschrieben. Ich weiß nicht, ob das heute noch so möglich ist, aber ich wünsche es mir, dass es wieder so ist. Bibellesen darf nicht etwas sein, das wir einfach nur am Rande tun. Es darf nicht so etwas sein wie die Nationalhymne vor dem Fußballspiel. Ihr habt in der Schweiz eine Nationalhymne, oder? Wie heißt die? Nicht alle auf einmal, also sag mir die ersten Worte. Das erste war Text. Tritt im Morgen hoch daher. Ach, im Morgenrot. Okay, ja, ich bin kein Schweizer, bitte verzeiht mir. Tritt im Morgenrot daher. Wollt ihr mir sagen, der Nationalhymne singt ihr Gott an? Schön, das ist toll. Das tut jetzt meiner Illustration noch viel besser gut. Stellt euch vor, die 11 Schweizer Nationalspieler treten an vor ihrem, weiß ich was, WM-Qualifikationsspiel oder sowas. Ne? Und dann kommt die Hymne und manche dieser Spieler, ich habe das jetzt nicht bei den Schweizern beobachtet, aber die singen mit und manche nicht. Ne? Und dann ist die Nationalhymne fertig und was beginnt dann? Naja, irgendwann beginnt das Spiel. Ich wette nicht, aber ich würde wetten, dass kein Spieler in den nächsten 90 Minuten auch irgendeinen Gedanken an die Nationalhymne verliert. Ich bin ganz profan an dieser Stelle. Ich weiß, ich habe genug Fußballspiele beobachtet, dass ich glaube, dass die nicht mehr dran denken. Ist Bibellesen so für uns? In der Früh, am Tag, schnell noch die Bibel lesen. 5 Minuten, 10 Minuten, egal, ist ja Bibel lesen. Und dann gehst du durch den Tag hindurch, du spielst das Spiel deines Lebens an diesem Tag, aber die Nationalhymne am Anfang, die spielt keine Rolle mehr. Bibel lesen ist extrem wichtig. Falsch gesagt, Bibellesen ist lebenswichtig. Der Adventist ist ein bibellesender Christ, der die Bibel verinnerlicht und in sich aufnimmt. Ich möchte euch hier in dem letzten Teil meiner Predigt eine vielleicht nicht ganz wahllos zusammengestellte Liste von 7 Punkten geben, warum Bibellesen lebenswichtig für einen Adventisten ist und die Grundlage damit auch für den Nachmittag legen. Wahres Adventistsein geht nur, indem man das Wort Gottes verinnerlicht. Nummer 1. Manche der Punkte gehen schneller, manche etwas länger, aber ihr habt Geduld heute. Bibellesen ist Überzeugungsgewinnung. Sie führt zu Glaubenswissen. Heute Nachmittag möchte ich über einige Glaubenswissenspunkte mit euch nachdenken, was uns als Adventgemeinde ausmacht. Aber es ist klar, wer die Bibel liest, der kann seinen Glauben auf etwas Festem, auf einem Fundament basieren. Da ist nichts Schwammiges dabei, das kann nicht einfach so oder so erschüttert werden. Wenn da jemand irgendeinen Bibeltext aus dem Kontext reißt, wird das unseren Glauben nicht erschüttern, weil wir unseren Glauben aus der Bibel nehmen, im Kontext, so wie es dasteht, mit vernünftigen Bibellesemethoden. Wenn ihr darüber was wissen wollt, dann könnt ihr noch eine Frage am Nachmittag gerne stellen. Wie kann man Bibel lesen? Bibellesen ist Überzeugungsgewinnung. Und durch die Überzeugung, die ich habe, komme ich auch in Krisensituationen hindurch. Einfach weil ich weiß, da ist ein Gott, der mich liebt, der ein Ziel hat für die Menschheit und damit auch für mich, nämlich in seiner Gegenwart zu leben, hilft mir in Situationen bei Gott zu bleiben, die alles andere so aussehen, als ob es da einen Gott gibt. Punkt Nummer zwei. Bibellesen schenkt neue Brillengläser. Gestern habe ich das schon gemerkt, bei dem Licht am Abend, ich sehe nicht mehr richtig mit dieser Brille. Dann muss ich abnehmen, dann muss ich so hin und wieder weg. Ich weiß nicht, wer von euch Brillenträger ist. Wenn ihr die Brille wegnehmt, dann ist das wie... Ich freue mich auf den Tag, wenn Jesus kommt und ich keine Brille mehr brauche. Ich habe das schon mal gesagt, ich werde nicht müde, das zu sagen, weil der liebe Gott wissen soll, dass ich mich darauf freue. Bibellesen schenkt neue Brillengläser fürs Leben. Ich denke da an ein Experiment. Das habe ich an anderer Stelle in der Schweiz schon mal erwähnt. Vielleicht habt ihr davon schon gehört, aber wo habe ich den Zettel? Im Januar 2007 war das. Am 12. Januar 2007. Da ist Joshua Bell in die Washington U-Bahn gegangen. Kennt ihr Joshua Bell? Ein Geiger. Nicht nur ein Geiger. Er ist einer der besten Geiger der Welt. Aber er ist in die U-Bahn gegangen mit einer Baseballkappe, mit Jeanshose und einem T-Shirt. Ein Sweater. Dazu noch. Und dann hat er so seinen ältesten Geigenkasten, den er hat, mitgenommen. Ne? Hat den da so aufgeschlagen. Das so, wenn man da mit der Rolltreppe hochkommt, oben, da an dem Platz, da hat er das aufgeschlagen, so geöffnet und hat dann so eine uralte Geige halt herausgenommen, ne? So eine alte Stradivari. Und nimm die da raus, aber sah wirklich alt aus, das Ding. Alle denken, Straßenmusiker. Ne? Und dann beginnt er dort für 43 Minuten Bach, Schubert und andere Komponisten zu spielen. Freihaus. Als Straßenmusikant. Geigenkasten geöffnet. Zur Sorge haben wir da noch ein paar Münzen schnell reingelegt, ne? Und das Ganze wurde beobachtet durch eine Kamera in der Ecke. Es wurde nämlich initiiert von einem gewissen Gene Weingarten. Das ist ein Reporter von der Washington Post, der dann ein paar Tage später einen Artikel geschrieben hat über das und dafür den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Das ist so, die Amerikaner sagen, das ist so das Äquivalent des Nobelpreises für Literatur in den USA für Journalismus. Für einen Artikel, den er nennt Pearls Before Breakfast. Perlen vor dem Frühstück. Das erinnert mich als Bibelleser irgendwie an eine andere Perle vor dem Frühstück. Gut, der macht das da 43 Minuten lang. 1097 Personen sind in 43 Minuten an ihm vorbeigegangen. Und jetzt dürft ihr schätzen, wie viele dieser 1097 Personen sind stehen geblieben und haben ihm zugehört? Die Frage ist dem Symphonieleiter vom Washington Orchestra vorhergestellt worden. Was wird passieren, wenn wir das machen? Der hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Das könnt ihr nicht machen. Ihr wollt es zur Arbeitszeit machen? Das ist ja unglaublich. Die Leute werden stehen bleiben. Die kommen dann nicht mehr die Rolltreppen hoch. Die U-Bahn kommt an und die Leute wollen aussteigen, ist alles voll, weil die nicht mehr die Rolltreppe hochkommen, weil oben alle Leute stehen. Das wird ja ein Chaos. Washington muss dann das Militär einsetzen und so weiter und so fort. Ein bisschen übertrieben. Der Symphonieorchesterleiter, der Dirigent hat sich geirrt. Hat er noch gesagt, in Europa würden mehr stehen bleiben als in Amerika, aber 60, 70, 80 Leute, das wird schon werden. Vielleicht wisst ihr, wie viele es waren. Die ihr es nicht wisst, schätzt einmal für euch kurz. Ich habe die Zahl genau hier. 7. 7 Leute sind stehen geblieben und haben ihm zugehört. Er hat in diesen 43 Minuten sage und schreibe $32.17 eingenommen. Ich möchte nicht wissen, was er in einer Stunde verdient, wenn er ein Konzert gibt. Oh, ein guter Stundenlohn für uns, oder? Plus 20 weitere Dollar. Die werden aber nicht mit eingerechnet, weil dass eine ganz bestimmte Frau war. Über diese Frau möchte ich euch noch kurz erzählen. Diese Frau kam hoch, hatte eine zwei Einkaufstüten in der Hand. Ihr könnt das gibt es am YouTube für die Jungen, da gibt es einen Film, könnt ihr das beobachten. Da kommt die her und bleibt wie angewurzelt stehen. So in sicherer Entfernung. Und dann sieht man, wie sie schaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, war ihr Mund offen oder nicht offen, aber in meiner Fantasie ist er offen. Sie schaut. Und dann so ganz langsam schaut sie um, die Leute, wie sie vorbeirennen, links, rechts, vor ihr, hinter ihr. Und dann schaut sie wieder an und schaut und strahlt. Und dann ist er fertig, er packt zusammen. Und dann wagt sie es, ganz vorsichtig zu ihm hinzukommen und zu sagen, danke. Ja, er schaut sie an und sagt, ja, das war so schön. Und sie gibt ihm eine 20-Dollar-Note und sagt, das sage ich jetzt nicht, was sie sagt. Dann ging sie hinaus und draußen sind diese Leute interviewt worden von diesem Reporter, wofür er dann auch seinen Pulitzerpreis gewonnen hat. Und als er diese Frau fragte, wieso sind sie bis zum Schluss stehen geblieben, hat sie ihn einfach groß angeguckt und gesagt, wissen Sie, das hat sie ihm nämlich dann gesagt, vor 2 Wochen war ich bei einem Benefizkonzert dabei in Washington in der Bibliothek, als er das gegeben hat, ganz hinten. Und ich habe ihm zugehört. Ich habe ihn sofort wiedererkannt. Deshalb habe ich ihm die 20 Dollar gegeben. Deswegen bin ich stehen geblieben bis zum Schluss. Unter anderem zeigt diese Geschichte, dass man nur dann stehen bleibt offensichtlich, wenn man die Person kennt. Da kann der beste Geigenmusiker der Welt, wenn er es sein sollte, ein Konzert spielen und die Leute rennen an ihm vorbei. Manchmal kommt es mir so vor, dass Jesus Christus in meinem Leben ein Konzert spielt, auf den besten Instrumenten, die er hat, und ich laufe vorbei, weil ich nicht mir die Zeit genommen habe, einmal ihm zuzuhören. Es ist entscheidend, dass wir Gottes Wort kennen. Es kann uns am Tag plötzlich etwas begegnen, wo wir es brauchen. Und wir nur dann es verstehen, dass Gott uns begegnet, wenn wir ihm bereits am Morgen begegnet sind. Versteht ihr, wie entscheidend es ist, Perlen vor dem Frühstück zu sammeln? Punkt Nummer 3. Bibellesen dringt durch Schutzmauern hindurch und reinigt uns von Sünde. Ich denke an Hebräer 4, Vers 12 und 13. Es ist Gottes ureigenes Mittel dazu, uns mit uns selbst zu konfrontieren, sodass er uns helfen kann. Wenn ich dieses Mittel weglasse, dann wird das nicht mehr stattfinden. Konfrontation wird es einfach nicht mehr geben. Gott kann mich nicht reinigen von Sünde, wenn ich mich nicht diesem Mittel aussetze. Punkt Nummer 4, weil ich in diese Konfrontation mit Gott komme, fordert mich die Bibel zum Beten heraus. 4. Punkt ist, Bibellesen führt zwangsläufig, Zwang in Anführungszeichen, zum Gebet. Wenn ihr das Gefühl habt, euer Gebetsleben bräuchte eine Erneuerung, lest das Wort Gottes. Ihr werdet Dinge entdecken, über die ihr beten wollt. Und wenn es zum Gebet einen anleitet, dann wird auch der 5. Punkt zutreffen, dass das Bibellesen dich auffordert zum Gespräch mit anderen Bibellesern. Ich finde unsere Einrichtung der Bibelschule fantastisch. Da kommt man zusammen mit anderen Leuten, die dieselben Bibelabschnitte gelesen und studiert haben, und man unterhält sich mit ihnen. Ist es nicht toll? Und ich bekomme nicht nur das mit, was meine 2 Augen entdeckt haben, sondern ich bekomme auch das mit, was deine 2 Augen entdeckt haben und deine. Und so kann man sich austauschen und wird bereichert dadurch, dass man mehr noch erlebt. Unsere Gemeinde, da bin ich überzeugt, wäre nicht an diesem Punkt, wo sie ist, hätten wir die Bibelschule nicht gehabt. Eine fantastische Idee, die James White damals hatte, als er unterwegs war mit seiner Frau Ellen und seinen Zylinder oder seine Lunchbox genommen hat, um die erste Bibellektion aufzuschreiben. Übrigens für Jugendliche. Die Bibelstunden am Sabbat waren eigentlich nur für die Jugendlichen gedacht. Die Erwachsenen wurden so neidisch auf das, was die Jugendlichen haben, dass sie James gesagt haben, kannst du nicht auch was für unsere Erwachsene schreiben, bitte? Und so entstand unser Bibel-Sabbat-Schul-Lektionsheft. Punkt Nummer 6. Bibellesen verwandelt mich dann zum Gesandten. Wir werden Botschafter an Christi Stadt und bitten andere, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5,20. Ihr kennt diesen Text. Automatisch, wenn du Bibel liest, willst du das auch weitergeben. Und ich weiß, der Zeit halber, lasst mich gleich zu Punkt 7 kommen. Bibellesen verleiht übermenschliche Stärke. In einer Zeit, in der die Massen, auch die jungen Massen, in die Kinos gehen, um Eisenmänner und Spinnenmänner und irgendwelche andere Mutanten anzusehen, weil sie so fantastische Fähigkeiten haben. Ich gebe es ja zu. Wer wünscht sich nicht ein Ohr, das dann hört, was die zwei da hinten gerade über meine Predigt sagen? Will nicht jeder von uns ein bisschen etwas Übermenschliches haben? Bibellesen verleiht übermenschliche Stärke. Um das zu illustrieren, möchte ich euch meine letzte Geschichte heute Morgen erzählen. Das ist die Geschichte von der De Paiva-Familie. Die De Paivas waren an der Andrews-Universität in den Jahren 1999 bis 2002. Und dort habe ich sie kennengelernt. Er hat sein MDiv dort gemacht. Und sie hatten immer vor, in die Mission zu gehen. Mal das Wort Gottes in eine Gegend hinzubringen, wo es eigentlich nicht so dieses Wort Gottes gibt. Und sie haben einen Ruf bekommen nach Palau, eine pazifische Insel, ein Inselstaat von Mikronesien, 20.000 Einwohner, gehört zu Papua Neuguinea. Und da sind sie hin im Jahre 2002. Sie sind bis zum Dezember 2003 dort gewesen. Und Ruima, das ist der Mann, und seine Frau Margaret waren glücklich dort. Und die Leute waren glücklich, dass sie da waren, bis zum 22. Dezember. Vielleicht habt ihr diese Geschichte gehört. Sie haben die adventistischen Nachrichten an Weihnachten 2003 durchlaufen. Am 22. Dezember gehen sie zu Bett und ein junger Mann von 18 Jahren kommt in ihr Haus hinein und sucht nach einem Videorekorder. Er hatte nicht gewusst, dass die De Paivas kein Fernseher und kein Videorekorder besaßen. Aber er dachte sich, vielleicht finde ich in dem Haus einen und kann ihn mitnehmen. Ruima oben hört den Lärm unten, so ist es berichtet worden. Und er geht die Treppe hinunter und stellt den Einbrecher, beziehungsweise der Einbrecher stellt ihn. Der Einbrecher hat etwas mit, was grobe Verletzungen verursachen kann, und ich möchte es nicht ausschildern, Ruima stirbt. Das Ganze macht natürlich Lärm. Die Mutter wacht auf, die Kinder wachen auf. Der Einbrecher geht ins obere Stockwerk und findet die Mutter Margaret. Und auch die Mutter Margaret kommt nicht mit dem Leben davon. Zwei Kinder gibt es, Larison und Melissa. Larison der Junge, Melissa die Tochter. Melissa ist zu dem Zeitpunkt junge 9 Jahre alt. Der Mann, der junge Mann, bringt auch ihren Bruder vor ihren Augen um. Dann nimmt er Melissa mit, er packt sie in eine Teppichrolle, die er umwickelt mit einem Seil, einer Schnur, und nimmt sie mit. etwa 24 Stunden später wirft er sie auf dieser Insel in eine Schlucht hinein, in diese Teppichrolle wieder eingewickelt. Was er dazwischen gemacht hat, ist jetzt nicht wichtig. Melissa kann sich irgendwie befreien, arbeitet sich diese Wand hoch, kommt hoch, hält ein Auto an, sagt, was passiert ist, unter Schluchzen und Tränen. Der junge Mann wird am selben Tag noch gefasst. Er gesteht, kommt ins Gefängnis. Der Inselstaat ist in Schock. Sowas in unserer Insel, das darf nicht sein. Die Beerdigung wird abgehalten. Der König der Insel ist da. Alle sind da. Von auswärts fliegen die Leute ein. Die Oma fliegt herein, um Melissa mitzunehmen in die Vereinigten Staaten wieder. Und die Beerdigung geht lange. Die Oma hat vorher noch die Mutter des angeblichen Mörders, der auch wirklich der Mörder war, besucht, hat auch den Mörder im Gefängnis besucht und mit ihm gesprochen, hat ihm von Jesus erzählt. Die Oma hat das sehr stark irgendwie verstanden, in dieser Situation auch Gott hervorzuheben. Als die Beerdigung um war, wird dann Folgendes erzählt. Das war der Bericht, den wir dann in der nächsten Woche in Andrews bekommen haben. Wir haben natürlich an dem Schicksal der Paiva-Familie Anteil genommen. Melissa ist gefragt worden, Melissa, was willst du machen? Und sie hat gesagt, als neunjähriges Mädchen, ich möchte in Palau bleiben. Du kannst nicht hier bleiben. Du hast niemand mehr hier, sagt die Oma ihr. Du musst mit mir mitkommen. Das hat sie dann verstanden. Sie ist dann wieder zurückgekommen nach Andrews, ist dort in die Grundschule gegangen. Und sie sagt dann aber noch, gut, ich komme zurück mit dir. Aber du sollst wissen, eines Tages werde ich hier nach Palau zurückkommen. Als Missionarin. Ich weiß nicht, wie du das findest, aber ich sage mir, diese Melissa war übermenschlich. Ich kann mir kaum vorstellen, warum sie das so sagte. Hat sie nicht begriffen, was hier passiert ist? Dann habe ich mich erinnert daran, dass sie in die Sabbatschule in der PMC Church immer gegangen ist. Meine Kinder waren da auch in der Sabbatschule. Und dass die Melissa jede Woche ihre Bibelverse auswendig gelernt hat. Ich bilde mir ein, ich kann das nicht nachweisen, aber ich bilde mir ein, dass ihre übermenschliche Kraft davon kommt, dass sie an Gott glaubt. Dass ihre Eltern ihr schon von jung an beigebracht haben, was Gott möchte, über das Wort Gottes. Dass sie das große Anliegen der Bibel so gut verstanden hat, dass sie selbst in dieser Situation nicht loslässt und sogar die Idee hat, für Gott zu leben, genau an dem Platz, wo das passiert ist. Bibellesen verleiht übermenschliche Kraft, dann, wenn es notwendig ist. Also ich kann meine Predigt jetzt schließen mit dem Appell. Ist ganz klar, was jetzt kommt, richtig? Wenn du in Glaubenskrisen verzweifeln willst, dann bitte rühr das Wort Gottes nicht an. Wenn es dir gefällt, in Tiefental zu wohnen, lass das Buch beiseite. Genieße es, wenn man keine Hoffnung hat. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest nicht beten, lass bloß dieses Buch im Regal stehen, denn es würde dich nur zum Gebet verleiten. Wenn du denkst, du kommst in deinem Leben gut zurecht damit, dass du mit anderen nicht über deinen Glauben sprichst, Lass ein bisschen Staub auf diesem Buch anwachsen. Das hilft. Wenn du keine übermenschlichen Mächte und Kräfte haben willst, wenn du nicht über deinen eigenen Schatten hinauswachsen möchtest, am besten bringst du das gar nicht zum Gottesdienst mit. Lass das Wort beiseite. Denn wenn du es nimmst, ist es wie wenn du mit Feuer spielst. Dieses Feuer wird dich nicht so lassen, wie du bist. Wenn du wirklich als Adventist leben willst, dann brauchst du dieses Feuer. Es führt kein einziger Weg daran vorbei. Ich weiß, dass euch und uns das allen klar ist. Aber zwischen Klarsein und es auch tun, gibt es einen entscheidenden, lebenswichtigen Unterschied. Bitte tu es. Amen. Unser guter Gott im Himmel, ich möchte dir herzlich Danke sagen für dein lebendiges Wort, das wir in Form eines Buches zugänglich haben, für jeden von uns, in verschiedensten Sprachen und Übersetzungen. Herr, wie herrlich ist es, dieses Wort zu haben. Hab Dank dafür, dass du darauf geachtet hast und hab auch Dank dafür, dass es nie leer zu dir zurückkehren wird. Dass es seine Frucht und seine Macht entfaltet in meinem, in unserem Leben. Und dass es wie ein Feuer wirkt, das nie verlöschen mag. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir persönlich dafür, dass du auch das lebendige Wort bist. Und dass, wenn wir wie in einem Spiegel in dein Wort hineinschauen, dass es uns verwandelt in dein Bild. Lass uns so zu Jüngern werden und Jüngerinnen, die dein Wort hinaustragen zu den anderen Menschen, dass du sie auch anstecken kannst mit deinem Wort und mit deiner Liebe. Ich danke dir dafür, dass wir das tun werden durch deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.